SR Info. Rundschau.
Um 8 Uhr mit Florian Mayer. Guten Morgen. Das sind drei unserer Themen. Lage der Krankenhäuser, SKG-Chef und seine Forderungen an die neue Bundesregierung. Unklare Finanzsituation. Kommen die nächsten Waffenlieferungen für die Ukraine und Festnahme Südkoreas suspendierter Präsident in Haft. Das Wetter im Saarland heute trüb. Stellenweise Nieselregen bei 2 bis 5 Grad. Die Krankenhauslandschaft ist im Umbruch, das neue Krankenhausgesetz seit 1. Januar in Kraft. Bei der Umsetzung in die Praxis allerdings gibt es noch einige Unklarheiten. Was eine neue Bundesregierung besser machen sollte als die alte, hat SR-Inforeporterin Stefanie Balle beim Geschäftsführer der saarländischen Krankenhausgesellschaft SKG nachgefragt.
Thomas Jakobs nennt vier wichtige Punkte, die er von einer neuen Bundesregierung erwartet. Zunächst den Inflationsausgleich der vergangenen Jahre. Da habe es nur Versprechungen des aktuellen Bundesgesundheitsministers gegeben, Geld zum Ausgleich für die massiv höheren Kosten durch Ukraine-Krieg, Inflation und Teuerung aber nicht. Des Weiteren fordert er mehr Zeit für die Kliniken, die geforderten neuen Strukturen zu schaffen. Da gebe es derzeit zu viel zeitlichen Druck durch Lauterbach. Außerdem sollte über die vorgeschriebene Personalisierung einzelner Abteilungen nochmal gesprochen werden, fordert Jakobs. Hier mischt sich auch nach Ansicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft die Bundesregierung viel zu sehr und viel zu kleinteilig ein. Als letzten Punkt fordert Jakobs eine Überarbeitung der Vorhaltefinanzierung für Krankenhäuser. Die sei aktuell eher eine Mogelpackung zum Nachteil der Kliniken.
In vielen Teilen Deutschlands müssen Autofahrer auch heute mit glatten Straßen durch überfrierende Nässe rechnen. Betroffen sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes vor allem Gebiete in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Bayern und Thüringen. Wie die Polizei dem SR mitteilte, gab es bis zum Morgen im Saarland keine größeren wetterbedingten Verkehrsprobleme und lediglich 4 klettebedingte Unfälle mit Blechschäden. Wegen Straßenklette kann aktuell aber der Bübinger Berg nicht mit Bussen angefahren werden. Im Betrugsprozess um ein gezinktes Online-Finanzportal fällt heute möglicherweise vor dem Landgericht Saarbrücken das Urteil. Zuvor sind noch eine Zeugenvernehmung und die Plädoyers vorgesehen. Der 36-jährige Angeklagte hatte in der vergangenen Woche gestanden, von einem Callcenter im Kosovo aus deutsche Anleger betrogen zu haben. Die Opfer hatten angenommen, mit Wetten auf steigende oder fallende Börsenkurse gute Gewinnchancen zu haben. Stattdessen floss ihr Geld laut Anklage in die Taschen einer internationalen Betrügerbande. Der Angeklagte soll für einen Schaden von rund 800.000 Euro verantwortlich sein. Seit 20 Jahren wird an der elektronischen Patientenakte gearbeitet. 2003 wurde die sogenannte EPA auf den Weg gebracht. Seit 2021 müssen die Krankenkassen sie zur freiwilligen Nutzung anbieten. Ab heute wird sie schrittweise für alle gesetzlichen Versicherten eingeführt. Zunächst in 3 Modellregionen: Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Franken in Bayern. Dort wird die elektronische Patientenakte dann 4 Wochen lang in den Praxen erprobt. Danach folgt die bundesweite Anbindung. Aus Berlin dazu Jan Zimmermann.
Es ist das größte Digitalisierungsprojekt von Gesundheitsminister Lauterbach. Nach dem digitalen Organspenderegister und dem E-Rezept soll die elektronische Patientenakte für Versicherte und Mediziner vieles einfacher machen. Künftig sind die Ärzte verpflichtet, sämtliche Informationen wie Befunde, Medikamentenverordnungen und Röntgenbilder in der Akte zu speichern. Sie können auch auf die gespeicherten Unterlagen anderer Mediziner zugreifen und so Medikamenten und Behandlungspläne besser aufeinander abstimmen und unerwünschte Wechselwirkungen vermeiden. SPD-Politiker Lauterbach sagte kürzlich, zehntausende Menschenleben könnten dadurch gerettet werden. Für alle gesetzlich Versicherten wird die elektronische Patientenakte automatisch von ihrer Kasse angelegt, es sei denn, sie lehnen das für sich ab. IT-Experten vom Chaos Computer Club warnen vor Sicherheitslücken. Hacker könnten in bestimmten Fällen an die Daten von Millionen Krankenversicherten kommen. Gesundheitsminister Lauterbach räumte daraufhin ein, dass bis zum bundesweiten Start noch technische Kleinigkeiten zu lösen sind. Für die Modellregionen sollen diese Sicherheitslücken bereits geschlossen sein.
Ministerpräsidentin Rehlinger stellt am Vormittag in der saarländischen Staatskanzlei eine neue 2-Euro-Gedenkmünze vor. Abgebildet ist die Saarschleife bei Mettlach. Gestaltet hat die Münze der Frankfurter Künstler Carsten Wolf. Anlass für die neue Gedenkmünze ist die aktuelle Bundesratspräsidentschaft des Saarlandes. Im Trierer Hafen legt heute ein Schiff ab, das 2 neue Schleusentore zur beschädigten Moselschleuse Müden bringt. Wie der SWR berichtet, wird das Transportschiff etwa 1,5 Tage unterwegs sein. Da an der Staustufe noch Betonarbeiten laufen, können die Tore erst Ende nächster Woche eingesetzt werden. Ab Anfang Februar soll dann wieder ein normaler Schiffsverkehr auf der Mosel möglich sein. Anfang Dezember war ein Güterschiff bei der Einfahrt in die Schleuse Müden gegen das nicht vollständig geöffnete Schleusentor geprallt. Gut 70 Schiffe, die oberhalb der Schleuse lagen, mussten notgeschleust werden, um in Richtung Rhein fahren zu können. Kommen die 3 Milliarden Euro an Waffenlieferungen für die Ukraine aus Deutschland oder nicht? Auf diese Frage hat auch Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD aktuell keine konkrete Antwort. Sowohl Pistorius wie auch Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen fordern die Hilfen vehement. Pistorius erklärte im Tagesthemen-Interview, es seien alle Vorbereitungen für die Lieferungen abgeschlossen. Das Problem sei allerdings, dass es keinen Haushalt für das Jahr 2025 gibt.
Er hoffe, dass es in den nächsten Tagen gelinge, das Geld im Übergangshaushalt zu finden. Andernfalls drohe eine Lücke bei der Beschaffung von Material für die Ukraine. Vorwürfe aus Reihen der Grünen, aber auch der Opposition, Kanzler Scholz blockiere wegen des Wahlkampfes die zusätzliche Ukraine-Hilfe, wies Pistorius zurück. Er sehe keinerlei Grund anzunehmen, dass der Kanzler hier bremse. Der SPD-Haushalts- und Verteidigungspolitiker Andreas Schwarz appellierte im Spiegel ebenfalls an seine Partei, mit allen demokratischen Kräften im Bundestag noch vor der Wahl eine Mehrheit für die zusätzliche Ukraine-Hilfe zu organisieren. Kriege richten sich nicht nach Wahlen, so Schwarz. Union und FDP hatten zuvor Bereitschaft signalisiert, im Haushaltsausschuss die überplanmäßige Ausgabe mitzutragen. Die Grünen wiederum hatten Scholz zuletzt wiederholt Blockade vorgeworfen und von Verantwortungslosigkeit des Kanzlers gesprochen. Georg Schwarte, Berlin.
Das Bundeskabinett befasst sich am Vormittag mit der Rechtsgrundlage für den Abschuss von Drohnen in Gefahrensituationen. Dafür soll das Luftsicherheitsgesetz geändert werden. Vorgesehen ist, dass der Bundeswehr unter bestimmten Voraussetzungen der Einsatz von Waffengewalt gegen illegale unbemannte Drohnen erlaubt wird. Bisher dürfen die Streitkräfte sie nur abdrängen oder Warnschüsse abgeben. Bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln aus dem Gazastreifen zeigen sich die Teilnehmer weiterhin zurückhaltend optimistisch. Israel und die islamistische Terrororganisation Hamas verhandeln dabei nicht direkt miteinander, setzen auf Unterhändler aus den USA, Ägypten und Katar. Grundsätzlich hätten sich beide Seiten auf ein Abkommen geeinigt, meldete in der Nacht die Times of Israel. Es gehe noch um Detailfragen. Mehr von Bettina Meyer.
So würde die Hamas in einer ersten Stufe zunächst Frauen, Kinder, Kranke und Ältere freilassen. Gleichzeitig sollen zahlreiche palästinensische Gefangene freikommen und die israelische Armee soll sich hinter eine Pufferzone zurückziehen. Insgesamt befinden sich noch 98 Menschen in der Gewalt der Hamas. Wie viele davon leben, ist unklar. Am Abend traf sich Israels Premier Netanyahu außerdem mit Angehörigen von Geiseln. Der Premier habe ihnen gesagt, die nächsten Stunden und Tage seien kritisch. Allerdings sei man sich am Verhandlungstisch nur über die erste Phase einer Waffenruhe einig geworden, kritisierten die Familienangehörigen. Sie fordern, dass sich die Verhandlungsparteien auf alle Stufen und eine Freilassung aller Geiseln verständigen. Bevor eine Vereinbarung letztlich unterzeichnet werden kann, muss auch noch das israelische Kabinett zustimmen. Rechtsgerichtete Minister der Netanyahu-Regierung hatten die Verhandlungen zuletzt kritisiert und Widerstand angekündigt.
Der Machtkampf zwischen dem aktuell suspendierten Präsidenten Südkoreas Yoon und dem restlichen Teil des Staates ist fürs Erste zu Ende. Yoon wurde festgenommen und abgeführt. Zuvor hatte er sich wochenlang in seinem Anwesen in der Hauptstadt Seoul verschanzt, um sich genau dieser Maßnahme zu entziehen. Yoon ist damit das erste amtierende Staatsoberhaupt des Landes, das in Haft genommen wurde. Aus dem ARD-Studio Ostasien, Thorsten Iffland.
Bevor sich Yoon festnehmen ließ, veröffentlichte er noch eine Videobotschaft. Darin erklärte er, dass er sich nur deshalb verhaften ließe, um ein Blutvergießen zu vermeiden. Er betonte erneut, dass die Ermittlungen gegen ihn illegal seien. Mehr als 3000 Polizisten und Ermittler der zuständigen Behörden hatten sich in den frühen Morgenstunden vor Yoons Residenz in der Hauptstadt Seoul versammelt. Rund 3 Stunden, nachdem die Beamten in Yoons Wohnanlage eingedrungen waren, verließen schwarze Geländewagen in Begleitung von Polizeieskorten das Gelände. An Bord Yoon Suk-yeol. Der Haftbefehl wegen des Verdachts des Aufruhrs wurde vollstreckt. Yoon hatte Anfang Dezember kurzzeitig das Kriegsrecht ausgerufen und stürzte das Land damit in eine politische Krise.
Damit zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team verlor gestern Abend 2:4 bei Holstein Kiel. Außerdem besiegte Wolfsburg Mönchengladbach mit 5:1. Mainz unterlag in Leverkusen 0:1 und Frankfurt gewann gegen Freiburg mit 4:1.